Hallo und herzlich willkommen, liebe Schachfreunde, hier beim, ich weiß gar nicht wievielten, ich glaube 20. oder 21. Schachtalk am Sonntag, 21. mit, wie immer, Jonathan Karlstedt als Co-Moderator. Einmal winken, Johnny, genau. Und wir haben einen Schach-Promoter, Schach-Journalisten, Schach-Enthusiasten und Schachautoren da, nämlich Karel van Delft aus den Niederlanden. Hallo, hallo Karel, grüße dich. Ja, hi. Karel, das Bild ist bei mir eingefroren, aber ich hoffe, du kannst uns noch hören.
Ja.
Du bist Schachpsychologe, Schachbuchautor, hast eine Schachakademie und ja, in Holland kennt dich jeder. Du bist auch Vater eines internationalen Meisters, Merijn van Delft. Und ich glaube, über deinen Sohn bist du auch so ein bisschen zum Schach gekommen, wenn ich das richtig gehört habe. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie deine Schachleidenschaft angefangen hat?
Ich habe es mich selbst gelernt. Wenn ich 11 Jahre war, in der Bibliothek, von Uwe ein Buch, in Afroländisch, um Jan Deertsche Neefje Schaken. En kon John Teaches' Nephew in Englisch. Habe ich ein bisschen Schach gespielt mit Freunden, nicht viel mitgetan, denn man. Merijn war 6 Jahre alt, habe ich ihm es gelernt. Und wir haben nicht ein bisschen Spaß gemacht. Aber wenn er 11 Jahre alt war, hat man ihn auf die Schule gefragt, kannst du in ein Team mitmachen? Und dann hat er Lust gehabt. Selbe Zeit habe ich abends an die Uni von Amsterdam studiert, habe ich auch etwas mit Sportpsychologie gemacht und dann haben wir uns entschieden, wir machen ein Projekt. Das war vornehmlich, dass wenn ihr ein bisschen besser Schach spielen könnte, dann hat es Sinn, nach andere Städte zu gehen. Also und Spaß machen mit anderen, also soziale Aspekte. Aber er war enthusiast. Und dann haben wir ein bisschen gesucht nach Ideen, wie soll man das machen. Und Mitglied von einem Verein geworden. Und ein Privattrainer für ihn gesucht, mit Bücher studieren, Taktik, nach den Nullen gehen, das kann man selbst, aber man braucht auch einen Trainer für Partien analysieren. Das macht er wöchentlich mit einer, der einige Jahre älter war, aber auch mehrmals holländischer Meister von Jugend. Und dann, wenn er 16 Jahre alt war, war er Nationalmeister unter 16 und dann ist er weitergegangen? Ja, schon ungefähr.
So hat es angefangen. Darf ich dich bitten, dein Mikrofon vielleicht in die Hand zu nehmen, weil das ist einfach zu weit weg. Und wenn du es in die Hand nimmst, dann hört man
bei mir, ja.
Ja, so ist es. Einfach in die Hand nehmen.
Ich habe das in die Hand jetzt.
Ja, genau, so vor den Mund halten, genau, dann hört man dich besser. Johnny, ja. Du kennst den Merijn, von dem wir gerade gesprochen haben, den Sohn von Karel, den kennst du ja auch, ne?
Ja, also ich finde mich da total wieder in dem, wie ich Merijn kennengelernt habe. Also für Merijn war der soziale Zusammenhalt in der Gruppe, in der Schachgruppe immer das Allerwichtigste. Merijn ist jemand, der immer darauf geachtet hat, dass jeder in der Gruppe mitkommt, dass jeder eingebunden ist und das Schach war für ihn, für Merijn, der, ich sage immer so, er, im Grunde, also mein Vater war ja viele Meister, offensichtlich habe ich sehr, sehr viel von ihm gelernt. Aber Merijn war mein einziger richtiger Trainer. Und für Merijn war das Schach aber immer nur an zweiter Stelle, weil eben die gemeinsame Zeit und der soziale Aspekt immer das Wichtigste war. Und deswegen finde ich das so interessant, was Karel sagt, weil offensichtlich dort die Werte, die Karel versucht hat zu vermitteln, bei Merijn angekommen sind. Und ja, ich habe so viele tolle Reisen mit Merijn gemacht, so viele witzige Erlebnisse. Und genau, also das, da finde ich mich total wieder. Und Marein hat ja auch Psychologie studiert. Also selbst in dem Bereich scheint ein bisschen was hängen geblieben zu sein vom Vater und vom Enthusiasmus von Karel an der Stelle.
Ja, und Karel, wir haben hier den Walter
Rädler. Eine Nachricht von Walter Rädler, sehe ich.
Genau, genau. Der lässt sich grüßen und
hat. Ja, wir kennen einander gut und er hat mich mal eingeladen. Wir kennen uns von Schuhschachkongressen in Deutschland und von London Chess Conferences. Und er hat mir mal ein Wochenende in Vaterstädte eingeladen, um einen Workshop zu machen mit Leuten. Und heute Mittag habe ich noch dein Video mit ihm geguckt, um mein Deutsch ein bisschen zu aktivieren.
Okay, sehr schön. Und Schulschach, du gibst auch selber Schulschach-Trainings oder wie ist dein Verhältnis zum Schulschach-Thema?
Ja, ja, mit meiner Akademie. Im Moment gebe ich auf 3 Schulen nach Schulzeit, 3x ungefähr 15 Kinder. Und dann habe ich auch noch am Mittwoch habe ich in einem Gebäude hier in der Gegend habe ich auch noch 12 Kinder von verschiedenen Schulen und das fängt von 2 bis 5 und dann das fängt an 12:30 mit ungefähr 10 Leute von 70 plus und manchmal bleiben die ja noch ein bisschen und spielen die auch mit den Kindern. Aber ich habe in der Vergangenheit zum Beispiel ungefähr 10 Jahre auch auf 3 Schulen für Hochbegabte, das war unter Schulzeit, habe ich auch
ja. Und das läuft alles unter deiner Schachakademie. Kannst du mal ein bisschen was über die Schachakademie Appeldorn erzählen? Also ich kriege da immer ein Newsletter, das ist so ein bisschen wie der Newsletter von Walter Rädler, ne? Da seid ihr euch auch ähnlich. Was ist denn diese Schachakademie genau?
Ja, mein Unternehmen, bin ich alleine, aber ich arbeite mit vielen Leuten zusammen in Projekten. Zum Beispiel während Corona hat Marein mit internationalen Meister Nico Schwers auch von Apeldoorn haben die Online-Schule gehabt und dann habe ich spezielle Begegnungen mit Eltern gehabt, in Gruppe oder privat, weil das ist, ich habe mich immer gewundert, auch Föderationen, die machen, gibt's Geld für Trainer, gibt's Geld für Trainungen etc., aber die Eltern, keiner denkt über die Eltern, weil die Eltern sind so wichtig für Kinder. Es gab wissenschaftliche Untersuchung mit körperlichen Sporten, aber das ist ähnlich wie mit Schach. 5 von 6 Talente zwischen 12 und 18 Jahren halt auf, stoppt. Und es gibt entschiedene Ursachen, aber zum Beispiel auch, dass Eltern gar nicht wissen, wie die Feedback geben müssen. Die gehen für 1-0, nicht für was das Kind versucht. Mehr von solchen Sachen. Und die sagen, sollen wir mal einen anderen Trainer nehmen, weil die Trainer die lernt neue Sachen und die Leistungen gehen nach unten. Ja, aber das heißt Inkubation. Wenn die Gehirne etwas Neues lernen, muss man das versuchen und macht man auch viele im Anfang Fehler damit. Also so gibt es Dutzende von Sachen, die Eltern nicht wissen und dann machen die Fehler.
Und hast du das auch ein bisschen mal aufgeschrieben, wie man so als Eltern am besten Buch agiert?
Ich habe Chess for Educators.
Von bei New and Chess, ne? Ganz tolles Buch.
Ja, du kennst das Buch?
Ja, selbstverständlich. Orangenes Cover mit so einem, ja, klar.
Ja, ja, genau, ja. Und dann, das ist mehr über Pädagogik und Didaktik und auch viele, ich glaube, 10 Kapitel über Spezialgruppe, Behinderte, Autismus, auch begabt, etc. Und das Buch, mit Marijn habe ich das Buch, auch beides in Holländisch, aber dann haben wir auch das Buch Developing Chess Talent geschrieben, mit einem Vorwort von unserem guten Freund Arthur Yusupov, mit wie wir für die Jahre zusammenarbeiten. Auch mit Jofretzky haben wir gearbeitet. Aber das ist mehr, mehr wenn man Leistungen machen will, aber in einem bestimmten Kontext. Wir haben viel wir schreiben viel über Kommunikation. Und es ist nicht nur Struktur, es gibt auch Kultur. Wie macht man eine Kultur, dass die Leute einander unterstützen, voneinander lernen, etc. Und da, ja, das ist mein Hintergrund, dass ich viel mit sozialer Psychologie studiert habe.
Und Johnny, du wendest das Buch auch an bei deinem Sohn, wenn du im Schach spielst, oder?
Nee, also so weit sind wir noch nicht, dass ich da irgendwelche Sachen versuche, sondern da ist es einfach ihm den Rahmen zu geben, zu zeigen, dass es von ihm kommen muss und dass es keinen Druck von mir gibt, ob er gut im Schach wird oder nicht so gut. Aber was Karel sagt, ist aus meiner Sicht absolut richtig. A, habe ich mich sehr in dem wiedergefunden, was du, Karel, gesagt hast zu was die Eltern angeht, dass die Eltern es nicht verstehen, wie gewisse Abläufe im Training sind, wie die Entwicklung von Jugendlichen sind. Meine Erfahrung ist, Pi mal Daumen als Regel, desto schlechter die Eltern Schach spielen, desto mehr mischen sie sich ein. Also desto mehr haben sie das Gefühl, sie würden es verstehen. Ich kenne viele sehr stark spielende Schacheltern, Lagunovs oder bei Magnus Ermitsch, also zwei große Talente aus Deutschland, die halten sich immer super zurück, obwohl die Eltern super Schachspieler sind. Und dann kenne ich ganz, ganz viele Beispiele, wo die Eltern schachlich keine Ahnung haben, aber sich ständig einmischen. Und leider gibt es so ein Angebot, wie Karel es da in den Niederlanden anbietet, nicht in Deutschland. Und das mit der Schachkultur, das kann ich nur unterstreichen. Also ich war auf diesen ganzen Jugend-WMs und EMs mit dabei, als Jordan van Forees zum Beispiel noch im Jugendbereich gespielt hat, jemanden, den ich persönlich auch sehr, sehr gut kenne. Und das ist da was ganz was anderes. Da hocken alle zusammen, da wird ständig was zusammen unternommen. Das ist eine Bindung, die haben. Das gibt es in Deutschland so nicht. Und das liegt auch an Leuten wie Karel und Marijn, die das halt verstehen, wie man sowas aufbaut.
Und Karel, du hast ja so ein bisschen auch einen wissenschaftlichen Ansatz, ne? Und hast auch bei Chessable mal gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Chessable macht ja so Kurse, Schachkurse, auch Videos. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, was du da gemacht hast oder immer noch machst für Chessable?
Nein, das ist beendet. Es war Zeit, nach 4 Jahren und einige Monate. Ich bin dort gekommen, weil Barry Heimer, ein Professor, der hat mit Peter Wels, Peter kenne ich auch ganz gut, das Buch Chess Improvement geschrieben, über Mindset. Und ich habe Barry mal interviewt, auf Video, für London Chess Conference 2016, so wie kennt ihr einander. Dann war ich in 2019 vielleicht, oder 20, so etwas, mit Marijn in London. Marijn hat London Classic gespielt, ich war nach Conference. Und dann haben wir Peter Wels gesehen. Und dann sind wir einige Stunden Bier trinken gehen. Und dann hat er erzählt über das Buch. Und dann habe ich gesagt, du kannst Material von uns bekommen. Und dann sind wir auch noch im Vorwort vom Buch genannt. Also dann hat mal die Barry Heimer hat mich eingeladen, mit ihm zu arbeiten in das Science Team. Und dann, ja, habe ich entschieden Sachen gemacht, aber Blogs kann man sehen auf die Chessable und Chesscom Site. Wir haben einen Untersuch gemacht, haben wir zusammengearbeitet mit Professoren und mit Großmeister. Und da haben wir zum Beispiel einen Untersuch gemacht über Reverse Thinking, zurückredenieren. Ich weiß nicht gut auf Deutsch. Und dann haben wir das gemacht und ein Paper publiziert, ein Blog zusammenfassen. Und dann ich zum Beispiel hat auch viel mitgearbeitet. Jan Kabadai ist ein Chessboard-Autor und Johan Helsten, Großmeister. Mit Johan habe ich sehr gute Beziehungen seit einigen Jahren. Und dann hat Johan gesagt, kannst du nicht, wir können etwas weiteres machen, aber was denkst du über Kandidaten suchen? Dann haben wir dort mit einer Gruppe Untersuch gemacht, einen Test, aber auch die Test war nicht so gut, weil wir haben zu viel gedacht, dass ein bisschen Instruktion entschieden zwischen Gruppe eine Differenz machen würde. Aber gut, das war nur ein Test. Wir haben Experten-Interviews gehabt mit Arthur Yusupov, mit der jungen Großmeister etc. Und ich habe 20, 30 Bücher gelesen von Kotov, John Nunn, Krasenkov, Dvoretsky. Dvoretsky habe ich sehr gut gekannt. Die waren 5 Mal hier, auch längere Zeit.
In Bei dir zu Hause, oder was?
Ja, auch hier. Mit Jochenan Afrek hat er einige Wochen hier eben, war er hier. Und wir haben auch noch mal in 1999 haben wir eine Woche gehabt mit die starke Spieler von Deutschland, den Niederlanden und Israel. Und es war Boris Afruch da, Jan Gustafsson mit Uwe Bönsch, Luc van Wely war unser Coach, Jochenan war da dort von den Niederlanden, van der Doel, alle gute junge Spieler. Also war der Fretzky und Yusupov haben die Leute zusammen trainiert. Also wir kennen einander gut. Aber was war deine Frage?
Was du bei Chessable gemacht hast. Ich glaube, du hast noch einen neuen Kurs auch bei Chessable gemacht, ne?
Ja, auch das. Aber du hast etwas anderes, glaube ich, gefragt. Aber mach nichts.
Egal.
Egal. ein Kurs, ja. Deswegen, wenn wir dann die Paper gemacht haben, hat die CEO von Chessable hat mir gefragt, warum machst du da nicht einen Kursus von Chessable? Und da habe ich mit Chipke Ernst, der ist von Generation Marijn und wir kennen, er hat 200 Mal bei uns zu Hause gewesen, Chipke, wenn er für Apeldoorn spielte, Trainingen gab, etc. Und also wir kennen einander 30 Jahre. Und Chipke und ich, misschien mehr als ein Jahr, haben wir gearbeitet an einem Kursus. Und der heißt Find Your Next Move. Kannst du es übersetzen vielleicht? Thinking Candidate Moves und Thinking Tools. En daar hebben we zeer eng samengewerkt. Als we alles voneinander gelezen en discutiert, etc. En Chipke, hier geven een methode. Dan fangen we aan met Lasker. Hij zegt, het wichtigste is die methode. En dan hebben we Krasenkov, had vielleicht in Attack and Defense, had hij, dat boek van Yusupov Dvoretsky, had hij drie technieken. Gruppenreich und Elimination etc. Allen Nullen hat etwas gesagt. Aber wir haben mit Schipke und einige Freunde haben wir 30 Aspekte von Kandidatszüge. Und Schipke hat davon hatte Beispiele, hat ihr das erzählt, wie das ist. Und dann Übungen etc. Und ich habe dann gedacht, weil Kotow und David Tvoretsky sagt immer, ja, es gibt so wenig wissenschaftliche Basis für Schachtrainingen. Es ist viel Best Practices. Gobert hat mit Janssen einige Sachen beschrieben. Es gibt noch einige Sachen, aber zum Beispiel kognitive Biases, Verzerrungen heißt das, glaube ich. Gibt es nur zwei Untersuchungen nach, es gibt so viele kognitive Biases, die beeinflussen, wie man, dass man Fehler macht. Ja, das ist das Buch. Und dann habe ich gedacht, Thinking Tools, zählen die Leute etwas mehr. Früher hat es bei mir angefangen, das Buch von Schachpsychologie von Reinhard Mundschutz. Er hat etwas versucht, darüber zu machen. Aber ich habe hier 30 Thinking Tools. Was ist das auf Deutsch? Tool?
Denkmethoden. Denkmethoden oder Werkzeuge. Werkzeuge
zu Ja, und es sind zwei Kategorien. Das Selbstmanagement, Konzentration, Metacognition, wie man sich selbst entwickelt und dann Information verarbeiten, ein Tagesbuch. Oder wie analysiert man effektiv? Ja, et cetera. So haben wir, ja, und das wird dann, ich denke, Oktober, November, wird das beim New in Chess ein Buch. Und das war, denke ich, ein gutes Moment, nach mehr als 4 Jahren, etwas anders zu machen. Und jetzt werde ich einige Sachen mehr in meiner Akademie machen.
Ja, interessant. Johnny, was ist deine Theorie zu Kandidatenzügen? Unterrichtest du das auch so streng, dass man erst Kandidatenzüge suchen soll und dann die einzelnen nacheinander prüfen und dann zum Ergebnis kommen? Weil es gibt ja auch die Theorie, dass der Denkprozess ganz anders ist, dass man halt etwas einfach sieht, ne, und nicht nach Kandidatenzügen systematisch abprüft. Wie siehst du das als Trainer?
Hängt von der Spielstärke und vom Spielertypen ab. Also es gibt relativ talentfreie Spieler und Schüler, die das eben alles sich wissenschaftlich erarbeiten müssen, denen nie ein guter Zug von selber einfällt. Und dann gibt es die, sag ich mal, Naturbegabten, denen die guten Züge irgendwie zufliegen. Grundsätzlich, denke ich, sollte man aber die Technik auf jeden Fall kennen. Dann, wenn man gerade mal merkt, dass es gerade nicht so läuft, dann kann man sich auf jeden Fall dran festhalten. Also vielleicht gibt es den Moment, wo einem der Zug zufliegt und deswegen braucht man die Kandidatenzüge alle nicht mehr, weil aus irgendeinem unterbewussten Wissen auf einmal zack, bam, das ist der richtige Zug. Aber häufig haben wir ja Probleme am Brett und wenn man dann einen Leitfaden hat, an dem man sich festhangeln kann, den man befolgen kann, um zumindest mal auf einen vernünftigen Zug zu kommen, dann ist das sehr viel wert. Deswegen, die Technik kennt jeder meiner Schüler, ja.
Ja, Karel, du hast auch den Aspekt der Schachkultur angesprochen und ihr habt da ich interessiere mich immer so für Schachmuseen und ihr habt da in den Niederlanden dieses Max-Öwe-Zentrum, weil ihr ja auch einen Weltmeister habt mit Max-Öwe, genau wie wir ja auch mit Lasker. Und der hat sein eigenes Museum und da warst du bestimmt auch schon oder hast irgendwie was beigetragen. Erzähl mal ein bisschen was über das Museum.
Was sagst du, Max Öwe?
Max Öwe Zentrum.
Ja, die haben auch ein Site. Kann man auch Teile auf Englisch lesen. Vielleicht kannst du das sehen, Lassi, vielleicht?
Ich schau mal, ich suche mal. Da Max Öwe. Kannst du ja noch ein bisschen was dazu erzählen.
Max Öwe.
In Amsterdam ist das, ne?
Ja, aber maxoewe.nl.
Ja, okay. Ich,
und dann kann man das kann man auf das Englische, auf das Niederländische unter Historie gibt es 20 Artikel von mir.
Ah,
über Rolle Sekundante habe ich zum Beispiel Gustafsson noch interviewt. Kleidung und Schach, Eltern und Schach. Ja, 20 Artikel sind dort. Über die Dummheit von Zeitnaut auch.
So, wie frisch und neidisch. Hast du das auch mal rein gezeigt, dieses Dummheit mit Zeitnot? Weil ich meine mich zu erinnern, dass
es durchaus. Es gab viel schlimmere Beispiele. Aber rechts oben sieht man, dort kann man, ja, guck mal, Öwe. Ah ja, du bist schon da. Meine Artikel sind nur auf die holländische Teil.
Ach so, okay.
Und dann geht man nach Historie.
Ah ja, dort. Von Karel.
Ja. Ja, Blinde. Das ist mit Anand Karlsson, psychologische Beobachtungen von Wehli. Das über Kleidung. Ah, ihre, das war über, ja, mit, wie heißt hier, sein Großmeister. Wir haben auch viel gesprochen. Thomas Birzer, er ist jetzt Großmeister. Er hat mit 6 Jahren bei mir angefangen.
Ach, ja. Thomas Petz, okay.
Berzen. In die Lokale, wir haben einige Erfolge gehabt, weil ich habe da immer gesagt gegen die Leute, man muss zusammenarbeiten. Und jeder Spieler sollte auch ein Trainer sein. Und dann in den Niederlanden gibt es in die erste Liga, Meisterklasse, gibt es 10 Spieler. Und oft sind das 8 von Apeldoorn, weil wir nur 1% von der niederländischen Bevölkerung haben. Es gibt einige Großmeister, einige Meister, die haben ein anderes stimuliert.
Ja. Ich spiele für Groningen oder ich war für Groningen gemeldet ein paar Jahre lang. Da habe ich unter anderem gegen Marijn eine Runde gespielt. Das ist ja die das kenne ich übrigens gar nicht aus Deutschland. Das findet bei euch häufig in solchen Denksportzentren statt. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe, als ich in Groningen davor stand. Was sind diese Denksportzentren und wie versteht sich Schach dort?
2. Aber das sind am meisten kam das vom Bridge. Und dann die jetzt ein bisschen, ist das ein bisschen weniger, aber für 10, 20 Jahre war das ganz populär. Und dann haben die Vereine von Bridge, die haben solche Zentrums gemacht. Und dann haben die auch ein bisschen Platz gegeben für Go oder Damen und Schach. Ja.
Das kannte ich nämlich vorher gar nicht. Das ist
Denksport.
Das ist sowas überhaupt. Ich höre in letzter Zeit Anish Giri immer wieder sagen, dass er, also Anish Giri, euer bester Schachspieler im Moment, immer wieder sagen, dass er unbedingt noch Weltmeister werden will. Also dass ihm seine Elo und so weiter im Moment gar nicht so wichtig ist, sondern dass er wirklich noch daran glaubt, nochmal Weltmeister werden zu können. Für wie realistisch hältst du das und was würde das für die Niederlande als Schachnation bedeuten, wenn ihr einen zweiten Weltmeister bekommen würdet?
Alexander Naumann-Syndrom. Willst du das? Man bekommt... Nein, das haben die Jungs... ein bisschen Spaß gehabt. Er ist doch ein Spieler aus Hamburg, Großmeister. Naumann.
Alexander Naumann.
Naumann.
Ja?
Heißt ja, der hat früher in Hamburg gelebt. Jetzt lebt er woanders, aber der hat früher da gelebt, ja.
war Vater und dann hat er, musste er wahrscheinlich nachts etwas mit den Babys machen und dann. Und dann war seine Rettung nach unten gegangen. Also auch vielleicht ist das, ich kenne Anish. Ja, wir kennen einander, aber er hat junge Kinder, aber ich weiß nicht. Vielleicht sollte er auch seinen Stil etwas ändern. Vielleicht sollte er uns Buch lesen. Das, ich weiß von Ivan Sokolov zum Beispiel. Ich habe in China Bücher geschrieben. Und Sokolov hat die gelesen. Und wir haben auch manchmal Bier getrunken und hat ihr darüber erzählt und haben eine gute Beziehung. Und für ihn ist Psychologie wichtig. Für Ivan Sokolov, ja.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ich glaube, das ist schon, jetzt ist er Nummer 12 oder 13 oder so der Weltrangliste, Anish Giri, ne? Das ist, glaube ich, schon sportlich, das zu sagen. Ja, und mit Kindern natürlich umso schwerer, das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Aber Vincent Keimer, was hältst du von ihm? Der ist ja jetzt in den Top 10, hat keine Kinder und hat sich nach vorne gearbeitet, Vincent Keimer.
Ja, ich kenne ihn nicht von die Schee, nur er hat in India ein Turnier gewonnen. Genau. Aber ich habe etwas, ja, ich habe darüber gelesen, über sein, auch mit Intuition, als das tun. Das war das letztes Jahr.
Kannst du das Mikro bitte wieder vor den, das Mikro vor den Mund?
Ja, ja. Letztes genau. Jahr hat Heidi Schrag von Curl ein das Magazin, ne? Verstehst du?
Schachmagazin Karl, ja.
Ja. Ja, und er hat ein Nummer, ein Magazin gemacht über Psychologie. Ich habe dabei auch ein bisschen geholfen, mit Leuten Kontakt zu bekommen. Und da hat er auch ein sehr interessantes Interview mit Professor Raab über Intuition. Ich glaube, dort wird auch die Name von Keimer genannt. Ja. Ja, man kann nicht so in einer Minute sagen, Psychologie ist eine Untersuchmethode. Und man kann auch nicht alles wissen, aber was man manchmal sagt, ist, ein Psychologe kann helfen, dich selbst zu helfen. Zum Beispiel möchte Giri oder sich selbst ändern, weil er zu wenig Risikos nimmt. Ja, dann kann man mit Fragen und Ideen ihm helfen. Zum Beispiel, es gibt Paul van der Sterre, Großmeister. Ja, er war in Weltspitze. Aber er war immer mal IM. Und er hat das Idee, ich muss doch Großmeister werden können. Und dann hat er das Buch von Reinhard Mundstedt gelesen und hat angefangen, ein Tagesbuch. Weil für ein Tagesbuch man zwingt sich selbst zu verbalisieren, dann reflektieren, das aufschreiben, und kann man nochmal zurück holen später, man kann mit den anderen darüber reden. Also hat er mehr Griff auf zichzelf en selbstbewustzijn entwickelt. En dan in een halve jaren waar Paul van der Sterre war Großmeister. Und er hat mich das die Geschichte selbst erzählt, wenn er im Max Scheuer Center eine Vorlesung hat gemacht.
Also Psychologie kann ganz schön was bewirken, auch beim Schach, ne? Ja. Okay. Ja, wir wollen ja hier auch ein bisschen noch über aktuelle Schachnews sprechen. Und ich weiß nicht, Karel, bist du auch beim holländischen Schachverband engagiert? Weil bei uns im deutschen Schachverband gibt es ganz schön Aufregung gerade. Und zwar, ich glaube, das ist auch eine offizielle Info, die Geschäftsführerin ist entlassen worden. Und es gibt Kritik auch an Präsidium und so weiter. Und das ist eigentlich schon, seit ich denken kann, geht es beim Deutschen Schachbund schon Jahre, Jahrzehnte immer drunter und drüber und es gibt viel Ärger. Wie ist das in Holland? Ist es da ruhig bei den Funktionären? Ist da Stabilität oder ist da im Schachverband auch immer so viel los?
Weniger wollte ich, muss ich sagen, aber ich muss denken an Mark de Voretsky. Er hat mich gesagt, überall ist etwas mit diesen Föderationen und die möchten Politik machen in eigen, für sich selbst. Und er hat gesagt, ich hatte eine gefunden in Indonesien. Dat is korrekt. Aber dann habe ich ausgefunden, ich habe mich geirrt.
Ach, okay. Also der indonesische Schachverband als einziger guter, aber dann eben doch nicht. Okay.
Das ist interessant. Das hat er gesagt, ja. Woher hast du das her? Ich bin jetzt gerade auf der Seite vom Schachbund, da finde ich es noch nicht.
Es gibt den offenen Brief von Henning Geibel, in der er da auffordert, dass die Präsidentin des Deutschen Schachbundes abgewählt wird, mit dem Hinweis darauf eben, dass Frau Lauterbach die Geschäftsführerin gekündigt habe, die Anja Gehring. Und dieser offene Brief ist ja auch überall kursiert in der Schachszene. Also ich weiß nicht, ob das stimmt mit der Kündigung, aber es wird in dem Brief zumindest so ausgedrückt als Fakt.
Ja, aber wenn das sozusagen wenn jemand wie Henning Geibel das publiziert, bevor es irgendeine Verlautbarung vom Schachbund gibt, das wäre ja schon ziemlicher Knüller.
Ja, angeblich ist es schon einige Wochen her. Also
ja, das wäre schon ganz.
Also es ist jetzt keine Hot News, die ich hier streue, sondern, also vielleicht für einige, aber ich bin nicht der Erste, der es verkündet. Das würde ich nicht machen. Also das ist schon in der Szene.
Exklusiv.
Nee. Die ist hier nicht exklusiv, ist nur deine Zeitschrift, Johnny.
Ja.
Okay, aber dann ist es in Holland ja offensichtlich auch nicht auch ähnlich, keine Ahnung.
Ja gut, aber eine Frage habe ich dann da doch noch in dem Zusammenhang. Ist es richtig, dass bei euch der Präsident des Verbandes hauptamtlich bezahlt wird?
Ich denke, ein Präsident hat man von einer Föderation, aber auch ein Büro mit einem Direktor.
Ja.
Und der wird bezahlt.
Aber der Präsident nicht, weil ich dachte, das mal bei früheren Diskussionen gehört zu haben.
Das glaube ich nicht. Auch nicht okay. Mit Max Öwe-Center zum Beispiel. Ja, von den Herren Professor. Er hat ist jetzt Präsident vom Max Öwe-Center. Aber die Einzige, die dort Geld bekommt, ist Jeroen van den Berg, Parteimanager. Und er ist auch Manager von Tata Steel Tournament.
Mhm. Mhm. Ah, Wijk aan Zee, ja, das ist natürlich auch noch, da bist du wahrscheinlich auch schon oft gewesen, oder? Zum Zuschauen.
Aber ich denke, ich mache immer mit Journalistenturnieren. Habe ich, ich denke, 28 Mal gemacht.
Och,
okay. Spielen wir 4 Tage. Ja, das ist immer lustig.
Ach, da treffen sich dann die Schachjournalisten in Wijk aan Zee und spielen ihr eigenes Turnier, oder wie?
Ja, schon eine Tradition. Und wir sind mit 25, 30 Leute und dann spielen wir 1 Stunde pro Person, pro Partie und dann 7 Runden so in einigen 3 Tagen am Moment, ja. Und, aber man bekommt auch viel Bekannte, sieht man dort, ja.
Johnny, da müsste doch der Dirk Poldau von der Zeitschrift Schach als internationaler Meister auch gute Chancen haben, oder?
Er hat mir davon noch nicht erzählt bisher. Er war ja in Wijk dieses
ganz
Jahr.
Oft. Hat,
ja, ganz oft. So schon ganz oft, aber auch dieses Jahr. Davon hat er noch nicht erzählt, aber Poldi spielt auch nicht mehr, sondern der ist so im Schachjournalismus drin. dass er da, glaube ich, ich glaube, wenn man ihn fragen würde, dann würde er lieber 3 Tage Schachspieler befragen, als 3 Tage Schach zu spielen.
Ja, aber ich kombiniere das. Auch wenn ich spiele, dann mache ich eine Zigarette oder ich gehe ein bisschen nach außen und dann sehe ich Leute und dann, ja, die meiste Zeit von meiner Partie spreche ich mit Leuten dann.
Das ist aber nicht vorbildlich, so wie du es empfiehlst in deinen Büchern, ne?
Aber gut, nein, ich gebe nur Ideen, wie man das machen könnte. Ja.
Wenn man sich verbessern das, will.
Ja, das sage ich auch. Ja. Mich
nicht zum Vorbild. Ja, ich habe auch nie mehr eine Rechnung studiert oder etwas. Ich habe damals gedacht, ja, mein Elo war mal 1800 etwa. Aber ich habe gedacht, gut, dann kann ich viel trainieren. Aber ich habe angefangen mit Bahrain, weil ich 30 oder ein bisschen älter. Ja, was werde ich dann erreichen? 2000? Und dann, aber jetzt, das, für mich war es viel interessanter, studieren, wie man sich entwickeln kann.
Ja.
Und sein Potenzial benutzen kann. Ja, ja, das noch immer, ja, ich kombiniere das ein bisschen Schachspielen mit Psychologie und dann Schreiben. Das ist eine tolle Kombination.
Ja, ist es auch. Verfolgst du auch so aktuelle Schachturniere? Also gerade zum Beispiel findet ja der Sinquefield Cup statt. Das ist ja auch so ein sehr starkes Turnier. Fabiano Caruana führt da gerade. Schaust du dir das an oder interessiert dich mehr so das Thema Psychologie und Didaktik und sowas?
Nein, ich gucke ein bisschen nach die Partien und zum Beispiel hat Jonathan Forest hat gespielt gegen in India gegen Giri und das wird dann beschrieben in einer holländischen Zeitung. Das spiele ich dann ein bisschen nach, ja.
Ja, okay, Jordan gegen das war ziemliches Pickhack, die Partie.
Ja, ja, das hat Großmeister Hans Rehe auch geschrieben, ja. Ja, ja, nein, und natürlich die lokalen Leute und dann, wenn die spielen, dann spiele ich das ein bisschen nach. Und dann auch in meine... nicht jetzt im Sommer, aber ich habe fast jede Woche, dann habe ich die Nachrichten und dann ja, die helfen auch die Spieler geben mich Partien und Analysen dafür und oder Fotos oder, ja. Rein hat eine schöne Partie gegen Lin Rubers gespielt, hat jetzt 2 Springer geoffert. Wie heißt das? Offen? Sacrifice, wie heißt das auf Deutsch? Opfern, ja, ja. Ja, ja, oder ja, das ist schön heutzutage mit Internet natürlich. Man kann sicher mit Liedjes kann man das nachgucken und diese Sommer haben die Spieler von Apeldoorn gespielt. Dann, ja, dann gucke ich mich die Partien an. Ja.
Du hast gerade Eline Röbers oder Rubers oder ich Rubers, weiß nicht, wie man Rubers erwähnt. Das ist, da kannst du vielleicht auch noch ein Wort zu ihr sagen. Das, die ist ja richtig, eine richtig junge, starke, junge holländische Schachspielerin. Ne? Schafft sie, ist sie Weltklasse schon oder wie stark ist sie momentan eigentlich?
Ich habe sie interviewt, wenn man nach Chessable Blogs geht. Ich habe ein Doppelinterview gemacht mit Eline und gleichzeitig mit Machtel van Forest. Sie ist dieses Jahr wieder holländische Frauenmeister geworden, Machtel. Und dann habe ich die befragt darüber. Und ja, das war, das kann man nachlesen. Aber ja, was soll ich darüber sagen? Was wohl, ja, was ihr ja. Potenzial ist, das kann ich nicht sagen.
Okay, aber sie ist schon relativ nah an der Spitze, glaube ich, ne?
Ich kann sagen, die ist sehr motiviert.
Ich gucke jetzt mal die
Elo-Zahl. Das kann ich feststellen, aber was ist ihr Potenzial?
Die hat ja schon mal über 2,4, ne? Und wenn man so jungen Jahren schon so stark ist, dann sind die, also das holländische Frauenschach, muss ich glaube ich keine Sorgen machen. Das ist sehr, sehr gut aufgestellt.
Ja, 19 Jahre, aktuell 2,360, hatte aber auch schon mal 2,421. Ja.
Internationale Meister.
Ja. Ganz, ganz stark.
Es kommt um Geld, aber vielleicht hat die Probleme, von denen sie selbst nicht wusste, dass sie die Probleme hat. Und dann, ja, zum Beispiel Risikos oder Spannung. Natürlich, es gibt immer, und dort haben wir, Sipke und ich, 30 Kapitel darüber, über alle psychologischen Aspekte. Und ich denke, wie du hast gesprochen, Johnny, über man muss jedenfalls die Kandidatzug-Patterns, Patronen kennen und auch die Techniken und dann auch ein bisschen von Erfahrung weisen, wenn soll ich das tiefer reingehen. Aber auch mit die psychologischen Sachen. Wir beschreiben eine Methode, dass man, es gibt Sachen als Motivation, als Konzentration, als Energiemanagement, etc., etc., etc. Wenn man das ein bisschen weiß, es existiert, und dann weiß man auch, wie kommt das so, und dann geben wir auch Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Und dann geben wir noch References, also wir verweisen nach Smerden oder Kotov oder Nön oder etc. Ja, und ich denke, es soll wichtig sein, wenn man, und es wird, also auch in das Magazine von Carol über Psychologie, ich schrak nochmal Carlsen zitiert, der sagt, ja, mit die Computers und Vorbereitung, ja, die Unterschiede sind klein. Es kommt auch daran, hat man Grit, wie ist man psychologisch, aber dann auch natürlich, wie effizient trainiert man, was macht man, ja, zum Beispiel die Indier, die machen viel Technik, Taktik, weil ja, die Leute, viele Leute im Westen, vielleicht auch Keimer, ja, die studieren wieder über Insicht und Strategie und alles relativ natürlich, aber ja.
Also ich muss sagen, ich finde es inzwischen, also in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Schach, die am Freitag rauskommt, haben wir ein Interview mit dem einem der führenden deutschen Sportpsychologen, Lothar Linz, von der Sportuniversität in Köln. Und das haben wir gemacht, weil wir bei Frederik Zwane festgestellt haben, dass der mental sehr schwach ist, was man anhand der Videobilder sieht von ihm bei Turnieren. Und das Interview haben wir nochmal vor Augen geführt, dass es aus meiner Sicht inzwischen, das unterstreicht das, was Karel gesagt hat, für einen Profi-Schachspieler extrem unprofessionell ist, wenn man nicht mit einem Sportpsychologen zum Beispiel zusammenarbeitet. In jedem anderen Sport ist das inzwischen Standard. Es gibt kaum einen Sport, der so nah an der Perfektion gespielt wird wie Schach. Kaum ein Sport, wo es so sehr aufs Mentale ankommt wie im Schach. Dass es da immer noch so eine kleine Quote an Leuten gibt, die mit Sportpsychologen zusammenarbeiten. Gukic erwähnte ja, dass er das während des Weltmeisterschaftskampfes getan hat. Das ist aus meiner Sicht eine Schande. Und wenn wir da gerade beim Deutschen Schachbund sind, also irgendwer, den es wirklich um den Spitzensport geht, müsste sich eigentlich sofort darum kümmern, dass die Spieler der Nationalmannschaft einen Sportpsychologen an die Seite bekommen, um eben dieses Prozentpunkt, was am Ende auf dem Niveau den Unterschied macht, herauszuarbeiten.
Ja, aber mehr vielleicht effizientere Trainer, effektiver etc., mit Freunden, Energiemanagement. Ich hatte einen Student und da habe ich gesagt, lassen wir mal, und er war stärker denn ich. Er hat auch 6 Jahre mit mir rein trainiert, Analysen, und dann mit mir ein bisschen Affiliation oder Agat und so. Dann habe ich gesagt, was denkst du von einem Studieprogramm? Und das kann, was ich immer gegen Reinhard gesagt, wer macht das, und wenn man 80% erreicht, ist gut. Kann man ein bisschen damit spielen. Okay, hat er gemacht. Ein Matrix. Okay, Mittwoch. Abend. Öffnung, neue Öffnungen lernen. Gut, aber habe ich ihm gefragt, was machst du dann tagsüber auf Schule? Ja, das ist ein schwerer Tag mit 8 Stunden Mathematik etc. Ich habe gesagt, kannst du bessere Videos gucken? Und dann ein anderer Tag. Und auch welche Methode versuchst du dann? Kuljasevic hat ein nettes Buch geschrieben mit Ideen. Aber mehr schachtechnisch, nicht so psychologisch, meine ich. Hast du das Buch auch gelesen? Ja, nicht so.
Ja, ja. How to work on your chess on your own oder irgendwie so, ja.
Was sagst du?
Das Buch hieß How to Work on Your Chess oder irgendwie so.
Ja, er hat 2 Workbuch, Arbeitsbuch und dann ein großes Buch drüber, ja.
Genau, ja.
Ja, sehr schön. Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben schon fast eine Stunde vorbei und sind natürlich mal wieder längst über der Zeit, die wir eigentlich angestrebt haben. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank, Karel, für deine Einsichten. Was haben wir gelernt heute? Wir müssen zusammenhalten in der Schachszene dann und die etwas gelernt haben, müssen versuchen, anderen was beizubringen. Dann, ist die Schachszene eine bessere. Wir müssen die Eltern mitnehmen und den Eltern ihre Bedeutung erklären. Wir haben gelernt, Schachpsychologie ist sehr wichtig und kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Und wir haben über Kandidatenzüge ganz viel gehört. Und wer mehr darüber wissen möchte, dann gerne in deinem Chessable-Kurs. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Wichtigste aus deiner Sicht haben wir besprochen, Karel. Und dann
eine Sache.
Gerne.
Ein Englisch, ich habe entschieden, Sites.
Wenn du noch das Mikro noch mal kurz nimmst.
Ja, ich habe entschieden, Sites, auch über Autismus etc., aber chesstalent.com. Chesstalent.com, das ist Englisch. Und das, dort kann man einige Sachen finden. Und auch mein Kontaktadresse. Mochte es Leute geben, die dort Fragen haben, kostenlos kann man mich immer e-mailen, weil das ist auch für mich gut. Man kann auch lernen von Fragen von Leuten.
Alles klar. Chesstalent.com.
Chesstalent.com.
Wunderbar. Johnny, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, nehmt das Angebot von Karel an. Also ihr werdet kaum so viel Expertise und Wissen und Erfahrung in einem Menschen vereint sehen wie bei Karel. Also nehmt dieses sehr großzügige Angebot an. Und ich möchte kurz noch auf die letzte Nachricht genau im Chess, im Chat hinweisen. Ich freue mich auch. Nächste Woche habe ich mein Seminar in Bad Soden, ist wirklich bis unter die Decke ausverkauft, deswegen leider keine Plätze mehr, deswegen
meine ich jetzt anmelden.
Bitte meldet euch da ja nicht mehr an. deswswegen auch nochmal danke, Thomas, da freue ich mich, da sind, glaube ich, keine Ahnung, 25 oder also der Raum ist brechend voll. Michael ist auch da, Michael sehe ich da auch. Und also Karel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße an Marein, falls du ihn vor mir siehst oder hörst. Und ja, vielen Dank für alles, was du für Schach leistest. Das ist wirklich, kann man nur den Hut vorziehen.
Ich danke sehr, die beide.
Alles klar. Wunderbar, dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Okay. Tschüss.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.